nicht, wie das bei Ihnen ist. Wer von Ihnen ist schon mal Achterbahn gefahren in seinem Leben? Aha. So, wem macht das Spaß? Okay, das sind schon weniger. Weiß nicht, was für Erfahrungen Sie mit der Achterbahn hatten. Ich bin nie Achterbahn gefahren. Ich habe lieber eine Bratwurst gegessen. Das war irgendwie besser, wenn meine Eltern mit mir mal unterwegs waren. Das war irgendwie handfester als Achterbahnfahren. Naja, aber wie ist das mit Ihrem Leben? Haben Sie lieber ein Leben auf der Achterbahn? Oder ist das besser, wenn Sie so alles so glatt geht und es keine Probleme gibt, keine Herausforderungen? Was ist schöner für Sie? Wollen Sie Herausforderungen, Probleme, Höhen und Tiefen? Macht das Ihr Leben irgendwie reich? Oder wäre es Ihnen lieber, wenn alles so seinen Gang geht, immer schön gleichmäßig, möglichst wenig Stress, regelmäßiges Gehalt, kein Streit, keine Kriege und so weiter und so fort? Uns ist das ja nicht mehr so wirklich bewusst oder es fällt uns schwer, das nachzuvollziehen, diese Achterbahnfahrt, die Jünger und die Nachfolger von Jesus erlebt haben in der von uns sogenannten Karwoche. Da war doch alles in Ordnung. Jesus, der großartige Lehrer, mit dem ich unterwegs bin, mit dem ich mein Leben gestalte, der sogar Tote zum Leben erwecken kann, da fühle ich mich doch sicher. Und dann plötzlich wird alles umgeschmissen an diesem Freitag. Ende. Ende, aus, weg. Und dann am Sonntag plötzlich ist er wieder da. Und natürlich, man merkt, dass sie auch an den Berichten konnten, dass nicht alle sofort glauben. Fake News. Das stimmt überhaupt nicht, das kann nicht sein. Und dann ging es ja weiter. Nach Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und so weiter. Also, aber diese Zeit von, die Jesus auf dieser Erde verbracht hat, war bestimmt kein Leben irgendwie so vor sich hin plätschernd. Alles ist sicher, keine Herausforderungen. Und wie gehe ich damit um, wenn das in meinem Leben so ist, wenn mein Leben eine Achterbahnfahrt ist? Was hilft mir da, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie gerade ist alles vorbei? Geht alles zu Ende, ganz fürchterlich. Was gibt mir Hoffnung? In dem Predigttext, der für heute vorgesehen ist, geht es genau darum, um Hoffnung. Um Hoffnung für die Menschen damals, als Petrus den ersten Petrusbrief geschrieben hat, und für uns heute. Den Anfang haben wir schon gehört von dem Predigttext heute. Das ist nämlich der Wochenspruch. In 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9 heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Teilweise ganz schön komplizierter Satzbau, haben Sie gemerkt beim Lesen, so wie das Leben eben ist. So einfach und glatt ist das nicht immer im Leben, aber es startet mit einem Lob. Gelobt sei Gott. Was ist der Ausgangspunkt? Und wie gesagt, das ist ja erst der dritte Vers in diesem Brief. Nach der Begrüßung und der Anrede kommt sofort Petrus mit dem Lob Gottes. Das ist der Ausgangspunkt von allem, was in diesem Brief vorkommt, was er sagt. Und es geht genau darum, dass Menschen in der Zeit damals, nachdem Jesus weggegangen war in den Himmel, eben nicht ein unkompliziertes, ein glattes Leben ohne Herausforderungen, ohne schwierige Lebensumstände hatten. Sie haben Verfolgung erlebt, sie haben Spott erlebt. Also im Grunde genommen ist das eingetreten, was Jesus ihnen vorausgesagt hat, dass ihr Leben nicht anders sein wird als seins. Dass die Menschen sie nicht werden, dass die Menschen ihnen nicht zujubeln werden, dass sie nicht ständig irgendwie auf Wolke 7 unterwegs sind. Und doch fängt Petrus mit diesem Lob Gottes an und legt im Grunde genommen noch einmal die Grundlage für das Leben eines Christen oder erinnert uns daran, was es eigentlich bedeutet, auf welcher Basis wir unser Leben gestalten. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also die Basis unseres Lebens als Christen und der Menschen damals ist das Handeln Gottes. Das, was Gott getan hat durch seinen Sohn Jesus Christus, das bestimmt unser Leben. Und das ist die Grundlage, auf der wir unser Leben gestalten wollen, sollen, dürfen. Barmherzigkeit ist das erste Stichwort. Wiedergeburt, das zweite. Hoffnung, das dritte. Auferstehung, das vierte, das in diesem kurzen Vers vorkommt. Gottes Barmherzigkeit ist es schon von Anfang an, dass es überhaupt Menschen gibt. Er hätte sie ja nicht machen müssen. Er hätte auch die Welt ohne Menschen schaffen können. Und wenn wir geboren werden, dann ist das auch nicht unser Verdienst, sondern Gottes Barmherzigkeit. Er möchte, dass du und ich leben. Und darum schenkt er uns das Leben, das physische Leben. Hier geht es tatsächlich auch und vor allem um das geistliche Leben. Gottes Barmherzigkeit führt dazu, dass Menschen noch einmal geboren werden, dass sie ein neues Leben bekommen, dass sie wieder anfangen können, sozusagen bei Null, weil ihre Schuld vergeben ist. Das ist diesem Petrus völlig klar. Wer, wenn nicht er, wüsste, was es heißt, Vergebung zu bekommen und einen Neuanfang zu bekommen, nachdem er zum Verräter geworden war und den Menschen, den er so liebte, verleugnet hat. Und dieses Leben ist geprägt von Hoffnung. Von Hoffnung, nämlich von der Hoffnung auf Auferstehung. Und auch da ist die Basis die Auferstehung, für die Auferstehung von Jesus. Und das hat Gott gemacht. Er hat diesen Jesus von den Toten auferweckt. Und als Christen glauben wir, dass das auch uns bevorsteht. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Jetzt sind wir in dieser Welt, so wie die Menschen damals. Und diese Perspektive, die soll uns helfen, unser Leben zu bewältigen in dieser Beziehung zu Gott. Auf der Grundlage dessen, was Gott getan hat und auf Grundlage der Hoffnung, was er noch tun wird. Und das ist kein Leben ohne Herausforderungen, ohne Anfechtungen, wie es hier im Text heißt. Die kommen. diese Anfechtungen. Die sind ganz unterschiedlich. Oft denkt man bei dem Wort Anfechtung vielleicht an schlimme Krankheiten im Leben, an das Sterben und Verlieren von Menschen, die einem wichtig sind. Und das ist ja auch so. Natürlich kommen dann Fragen. Anfechtungen können aber auch ganz anders sein. Zweifel. Ist das eigentlich wirklich alles wahr, was da so in der Bibel steht und was ich über Jesus gelernt habe, vielleicht von klein auf? Da sind die Ereignisse in meiner Familie, bei meiner Arbeit, in der Welt. Da stirbt ein Papst und plötzlich scheint die Zeit stillzustehen. Anfechtungen, die gibt es und sie gehören zum Leben eines Christen dazu. Die Frage ist, warum? Warum gehören Anfechtungen zu meinem Leben als Christ? Ich weiß nicht, was Ihnen so spontan durch den Kopf gegangen ist als Antwort oder ob Sie gesagt haben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier in dem Text wird es ganz klar formuliert, Vers 7. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Das, so schreibt es jedenfalls Petrus an dieser Stelle, ist der Sinn von Anfechtungen. Uns erscheinen die ja oft sinnlos. Wir haben oft viele Fragen dabei. Warum muss das jetzt passieren? Warum muss ich das erleben? Warum muss ich diese Nachricht hören? Warum habe ich diese Fragen? Warum? Und so weiter und so fort. Kann das nicht alles mal endlich aufhören und ich wieder zur Ruhe kommen in meinem Leben? Oder muss ich tatsächlich warten bis zum Ende und dann hoffen, dass Jesus, dass Gott auch mich auferweckt, wie er Jesus auferweckt hat? Wie gehe ich um mit solchen Herausforderungen im Leben? Das wäre die nächste Frage. Aber noch einmal zurück zu der Frage, was ist eigentlich der Sinn dieser Anfechtung? Also offensichtlich nicht so etwas wie ein Mensch, ein Sadist, der einfach mal seine Macht einfach mal so zeigt, was er kann, was er mit mir machen kann, in welche schwierigen Nöte und Ängste er mich stürzen kann. Ganz offensichtlich nicht. Also, was ist der Sinn? Es wird in einem Bild ausgedrückt. Etwas wird kostbar werden. Also mein Leben soll durch diese Anfechtungen hindurch, mein Glaube soll durch diese Anfechtungen hindurch kostbar werden, wertvoll werden. Es ist etwas, was gut für mich ist. So komisch das erstmal klingt und so widersprüchlich. Es ist etwas, was mir Gewissheit schenkt. Ja, ich will weiter mit diesem Gott leben. Ich will nicht aufhören, mein Leben mit Gott beenden, denn ich weiß, er ist barmherzig, ja, er gibt mir Hoffnung und es gibt die Auferstehung. Das ist der Sinn von Anfechtungen, dass meine Beziehung zu Gott nicht loser wird, sondern enger, dass Gott mir noch wichtiger wird, noch größer wird, wenn ich erlebe, was hier auch steht, in Vers 5, ihr werdet bewahrt zur Seligkeit. Also Gott ist nicht einer, der uns irgendwie Schwierigkeiten hinknallt und dann sagt, so, mein Junge, jetzt hast du, oder wie auch immer, du hast jetzt eine Herausforderung, jetzt sieh mal zu, wie du damit klarkommst. Mal gucken, ob du das schaffst, ob du da durchkommst, ob du durchhältst. Nein. Sicher würden wir nicht durchhalten, wenn das nicht wahr wäre, was hier auch steht, dass Gott uns bewahrt, dass er uns begleitet in unserem Leben, dass er in den Anfechtungen und Herausforderungen unseres Lebens dabei ist und uns trägt und hält und uns diese Perspektive selber oder durch andere Menschen immer wieder in Erinnerung ruft, die Petrus hier formuliert hat für unser Leben. In der Lesung kam das ja auch vor. Habt ihr nicht gehört? Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr das nicht erlebt? Und wenn wir in der Bibel lesen, dann ist das auch immer wieder so. Das Volk Israel und bis heute Menschen, die ihr Leben mit Gott gestalten, haben diese Erinnerungspunkte in ihrem Leben. Die offiziellen sozusagen, die Feste, aber auch die ganz persönlichen Ankerpunkte und Erinnerungspunkte, die ihnen helfen sollen, durch diese Zeit der Anfechtungen hindurch zu kommen. Und Petrus in Vers 8 drückt etwas aus, was ja doch irgendwie erstaunlich ist. Ihn, also Jesus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Also die Leute, an denen dieser Brief geschrieben ist, das waren offensichtlich Leute, die nicht unbedingt Jesus persönlich begegnet sind. Und doch lieben sie ihn. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ist doch verrückt. Der normale Mensch sagt, ich glaube, was ich sehe. Alles andere sind Wahnvorstellungen, Fake News oder sonst irgendetwas. Bei Christen ist das anders. Sie lieben Gott, obwohl sie ihn nicht sehen, und sie glauben an ihn, obwohl sie ihn nicht sehen. Und das wird dann am Ende in Freude und herrliche Freude verwandelt, nämlich wenn wir am Ziel unseres Lebens angekommen sind, wenn wir das erreicht haben, worauf unser Leben gründet und wohin unser Leben zielt. Das heißt, natürlich macht das die Herausforderungen und Anfechtungen nicht kleiner. Und natürlich gibt es Ängste, Sorgen, Zeiten, in denen ich wirklich herausgefordert bin in meinem Leben. Aber das Gute ist zu wissen, das Ziel ist gut und der, der mir dieses Ziel gesetzt hat, und der es überhaupt erst möglich gemacht hat, dass ich auf dieses Ziel hinleben kann, der ist immer da. Der passt auf mich auf, wie Eltern auf ihre Kinder. Die lassen sie auch nicht einfach so laufen, jedenfalls normalerweise nicht, und gucken mal, was passiert. Und sagen dann, oh, hast du nicht geschafft, Pech gehabt, dann eben nicht. So ist das nicht bei Gott. Und so ist das auch nicht in einem Leben mit Gott. Und daran sollten wir uns immer wieder erinnern, wenn wir gerade in diesen Zeiten sind, so wie die Menschen damals. Wenn sie von außen angefeindet sind, von innen angefeindet sind. Es gab ja durchaus Streitigkeiten in der Gemeinde damals und das ist auch heute nicht anders. Auch das können Anfechtungen sein. Und es ist gut zu wissen, dass es diese Hoffnung gibt und dass wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen müssen, so wie es am Ende der Lesung hieß, sondern dass wir Gottes Kraft haben und dass wir uns nicht selber aus dem Sumpf unseres Lebens herausziehen müssen, sondern dass Gott das tut, denn er schafft das. Wir schaffen das gar nicht, uns selber aus unseren Herausforderungen irgendwie rauszuwinden. Und wenn wir es vielleicht mal für eine kurze Zeit denken, geschafft zu haben, dann kommt schon die nächste. Also das Leben ist schon so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Oft. Für Menschen, das ist aber kein Zufall. Sondern das ist tatsächlich so geplant und gewollt und soll uns helfen, unser Leben zu gestalten in dieser Verbindung mit Gott. Und die soll immer enger werden und immer stärker werden. Und wenn das, wenn wir das tun, dann können wir sicher sein, dass wir das Ziel, das Gott für uns vorgesehen hat, auch wirklich erreichen. Amen.